Hallo und herzlich willkommen zu unserem Online-Kongress Spirituelles Geldbewusstsein. Hier erfahrt ihr, wie ihr Geld zu einer tragenden und unterstützenden Kraft in eurem Leben macht. Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch, das wir jetzt gleich führen werden mit einer ganz interessanten Frau. Sie ist nämlich schon finanziell frei und das schon seit 7 Jahren. Sie ist Immobilienexpertin und wird uns heute ganz viel verraten, wie auch du finanziell frei werden kannst. Herzlich willkommen, Stefanie Schädel.
Vielen, vielen Dank, liebe Antonia. Vielen Dank für die Einladung. Und natürlich an alle, die jetzt dabei sind, auch ein ganz herzliches Hallo. Schön, dass ihr da seid. Und ja, lasst uns erzählen über Geld, über finanzielle Freiheit, über Immobilien.
Ja, bevor wir einsteigen, bin natürlich sehr, sehr neugierig auf deinen Werdegang, aber jetzt sind wir schon beim Thema finanzielle Freiheit, ist ja auch ein tolles Thema. Wie fühlt sich das an? Du bist schon seit 7 Jahren finanziell frei. Was macht das mit einem?
Also diese Freiheit, die hat sich für mich dadurch nicht nur finanziell ergeben, sondern tatsächlich auch im Kopf. Und das ganze Leben fühlt sich für mich dadurch auch frei an. Also du bist in deinen Entscheidungen nur noch an ein ganz paar Punkte gebunden, natürlich, ich sag mal, an Gesetz, an menschliches Miteinander. Aber du bist nicht mehr, du musst keine geldgetriebenen Entscheidungen mehr treffen. Und dadurch hast du einfach für dich persönlich eine riesengroße Freiheit, die Geld ja, Geld ist ja bloß ein Mittel, um etwas anderes damit zu machen. Mit Geld selber kannst du ja erstmal gar nichts anfangen, sondern du musst ja immer dein Geld dann tauschen in etwas. Und das ist für mich zum Beispiel das Thema Zeit. Also für mich ist Zeit jetzt inzwischen eigentlich so mein höchstes Gut geworden. Wir haben ja eben auch schon so ein bisschen vorher erzählt und ja, Zeit ist für mich gerade so das Wichtigste. Und Zeit kannst du, diese freie Einrichtung deiner Zeit, diese Freiheit in Bezug auf Zeit, kannst du dir zum Beispiel, wenn Geld kein Thema mehr ist, kannst du dir das gut erlauben. Also ich muss jetzt keine Termine irgendwo mehr wahrnehmen. Natürlich ab und zu, was weiß ich, hat man natürlich schon mal irgendwelche Termine, sei es über Steuerberater oder du gehst zum Arzt oder sowas, aber jedenfalls nichts mehr, um Geld zu verdienen zum Beispiel. Also das ist alles freiwillig, was du dann machst. Zum Beispiel jetzt wir beide sind ja für heute verabredet gewesen, aber das mache ich ganz freiwillig. Ich muss es nicht. Ne, so, sondern genauso wie du, wir sind beide freiwillig hier und auch alle, die jetzt zuhören. Und so gestaltet sich das ganze Leben dann. Und das ist für mich eben mit diesem Zeitfaktor, das ist für mich das höchste Gut. Jemand anders hat dann vielleicht irgendwie andere Punkte, wo er sagt, für mich, ich wollte schon immer mal eine Weltreise machen oder ich wollte immer schon mal Ferrari fahren oder sowas. Das muss eben jeder für sich selber dann herausfinden.
So interessant. Du nutzt das Wort Geld verdienen. Das ist sehr interessant. Du redest von der finanziellen Freiheit und trotzdem benutzt du das Wort Geld verdienen. Die Amerikaner, die tun, sie machen sich da ja viel leichter, die machen das
Ja,
Geld.
naja. Das ist aber so die typische Prägung, ne? Also das ist ja das, bei uns würde ja keiner sagen, oder keiner, aber bei uns ist nicht typisch zu sagen, ich mache Geld. Und deswegen ist Geld verdienen natürlich etwas, was nach wie vor im Sprachgebrauch bleibt. Was ich aber sagen muss, ich verdiene automatisiert Geld im größten Teil meines Einkommens. Und ich glaube, das ist ein Unterschied, dass man auch sagen darf, also ich verdiene es, aber es ist größtenteils automatisch generiert. Ne? Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch nochmal dazu zu sagen.
Ja, das ist natürlich eine tolle Vorstellung, dass das Geld einfach von sich aus in meine Richtung fließt.
Ja.
Jetzt sind wir beim Thema. Magst du uns
Genau.
verraten, wie du das schaffst?
Ja, das ist auf verschiedene Arten aufgebaut. Also das Hauptstandbein sind natürlich Immobilien. Das ist ja auch das, wodurch man mich kennt, ne? Und das, wo ich am meisten darüber erzähle. Ich habe aber auch Unternehmen aufgebaut, jetzt schon einige, größtenteils in der Freizeitbranche, aber natürlich auch sowas wie jeder kann Immobilien. Das ist ja auch ein Unternehmen und die sind alle so aufgebaut, dass sie eben möglichst automatisiert mit einem ganz, ganz kleinen Anteil persönlicher Arbeit Geld verdienen für mich. Und ja, die Immobilien, das ist im Grunde so der Anfang gewesen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob jemand vielleicht Robert Kiyosaki schon mal gehört hat von unseren Zuschauern. Ja, ne? Also, so das war im Grunde bei mir der Grundstein, wo ich verstanden habe, ah, Okay, man kann also sowas wie passives Einkommen verdienen. Das sagt man ja auch wieder Geld verdienen, ne? Aber eben passiv. Und vielleicht hat auch jemand schon mal die 4-Stunden-Woche gelesen, auch ein ganz tolles Buch. Und da habe ich auch schon verstanden, okay, es gibt also Arten des Geldverdienens, wo man wirklich nur wenig Zeit investiert. Der Rest ist irgendwie automatisiert und am Ende kommt aber trotzdem ein großer Betrag daraus. Ich muss nicht mehr Zeit gegen Geld tauschen, jeden Morgen aufstehen, zur Arbeit gehen. Und das hat bei mir auch tatsächlich den Schalter umgelegt, weil früher war ich ganz normal angestellt. Ich habe das alles nicht verstanden, wie das funktioniert. Ne? Also,
Ja.
ja.
Womit, kommt das passive Einkommen rein? Das sind Mieten, dann
Ja.
sind es Kurs, also wenn du deine Kurse verkaufst. Und was ist das andere Unternehmen?
Also ich habe mehrere Unternehmen in der Freizeitbranche, jetzt noch. Ich habe auch schon welche aufgelöst, ich habe schon welche verkauft. Also das habe ich irgendwie schon öfter hinter mir jetzt inzwischen, witzigerweise. Übrig sind jetzt noch zwei. Ist entstanden, ich hatte mal einen Escape Room, der allerdings, das ist das, was ich aufgelöst habe nach Corona, das war, hat sich einfach nicht mehr erholt. Und die hohen Mieten, die hohen Fixkosten und so weiter, da habe ich dann gedacht, nee, das macht keinen Sinn mehr. Durch Corona habe ich da viel gelernt, was so Fixkosten angeht und dass jederzeit etwas kommen kann, womit ich vorher nie gerechnet hätte, wo ich nicht mehr selber am Steuer meines Unternehmens sitze, sondern jemand mich zwingt, damit etwas anderes zu machen, nämlich zu machen. Und daraus ist aber die Idee entstanden, eine Stadtrallye ins Leben zu rufen. Das heißt, wir haben, also ich mache das mit meinem Freund zusammen und wir haben Stadtrallyes in ganz vielen Städten in Deutschland, aber auch teilweise schon im Ausland, was eben nicht so hohe Fixkosten hat, aber eigentlich ein ähnliches, ja, ich sag mal, Spielerlebnis für die Menschen. Und das ist, ja, ich sag mal so, zu mindestens 95% ist das automatisiert. Das heißt, wir entwickeln das einmal. Das ist genauso wie auch bei Immobilien. Du musst es ja einmal kaufen, du musst ja einmal diesen aktiven Aufwand machen. Und wenn das dann steht, dann hast du nur noch so ein ganz paar Aufgaben. Also Immobilien, sage ich auch immer, ist auch so ungefähr 95% passiv. Du hast immer noch so ein ganz paar Aufgaben, die du dann wahrnehmen musst. Und sei das irgendwas Steuerliches, ja? Also irgendwas bleibt immer übrig, wo du dann doch mal irgendwie was machen musst. Also das ist das eine. Das andere ist, auch mit meinem Freund zusammen, haben wir einfach abenteuerlich. Das ist, ja, wir machen da verschiedene Sachen. Also zum einen, wir reisen beide sehr, sehr gerne. Da nehmen wir die Menschen mit auf unsere Reisen. Wir haben aber auch einen Mitsubishi Pajero ausgebaut als Reisemobil. Und da zeigen wir auch in Videokursen, wie man da teilweise für sein eigenes Auto, es muss jetzt kein Pajero sein, ja, schöne Features nachbauen kann. Und das besteht eben auch noch. Und die anderen Sachen halt habe ich aber auch dann alle nacheinander abgestoßen. Ich hatte auch meinen Freizeitclub zum Beispiel. Da haben wir mit Leuten, die neu in der Stadt sind oder ich sag mal frisch geschieden, ne? Und dann manchmal gehen die Freunde mir mit dem Partner und plötzlich stehst du da. Also wirklich ganz, ganz tolle Leute, aber interessante Leute und so weiter. Und mit denen haben wir dann allerlei so in der Freizeit veranstaltet. Vor wir gehen zum Bowling, wir gehen einfach nur zusammen essen, wir gehen auf den Weihnachtsmarkt oder wir machen Drachenbootrennen auf dem Chiemsee. Also da war wirklich alles dabei. War auch eine schöne Zeit, aber das wurde mir dann auch immer zu viel, weil da musst du ja ständig, bist du unterwegs.
Ja,
Das habe
ja.
ich dann auch irgendwann abgegeben, ja.
Ja, also ich finde es so genial, also was ich da schon raushöre, dann hast du ein Hobby, du reist gern und tust ein Auto umbauen zu einem Reisekaravan. Das machen andere auch, aber da, du machst da gleich ein Geschäftsmodell
Ja,
draus. Das ist der Haken an der
genau.
Sache. Das finde ich so genial. Also
Ja.
du bist eine total eingefleischte Unternehmerin geworden und wenn man schon mehrere Unternehmen auch mal wirklich verkauft hat, ja, also diese Vorstellung, ein Unternehmen aufzubauen und zu verkaufen, das können sich ja viele schon gar nicht in ihrem Kopf vorstellen, dass sowas geht. Und wenn man das mehrfach gemacht hat und auch, du hast ja auch viele Immobilien, denke ich mal, dann wird es ja immer leichter und immer spielerischer, ja, das wird ja dann ein Spiel, weil da hat es nicht so gut funktioniert, da funktioniert es und ja,
Ja.
je vielfältiger die Erfahrung ist, desto leichter und spielerischer wird es. Das finde ich also super.
Das ist genau richtig. Also spielerisch trifft es total gut, weil, also ich glaube, jeder kennt bestimmt Monopoly, ne? Und da ist es ja auch so, du würdest ja jetzt auch nicht dich an das eine Haus klammern und das ist jetzt das eine Ding, an dem hängt alles, sondern da lernst du ja gut, erstmal die kleinen Häuschen, dann werden die verkauft, dann hast du ein großes Häuschen, aber du klebst nicht so an einer Sache. Das kann eine Immobilie sein, das kann aber auch ein Unternehmen sein. Also für mich ist es so, ich habe einfach gelernt, nicht mehr, was heißt nicht mehr, so habe ich eigentlich noch nie getickt, aber manche suchen ja so das eine neue Facebook. was sie erfinden wollen, wo das eine Ding. Aber so sehe ich es überhaupt nicht, sondern ich habe ganz viele Ideen und dann probiere ich aus. So, und ich kann aber auch gut so einen Zopf wieder abschneiden. Wenn das dann nichts ist, über genug andere Ideen, dann probiere ich halt was anderes. So, und jetzt inzwischen bin ich aber so weit, dass ich sage, ich will aber jetzt eben, also Zeit ist jetzt, wie gesagt, bei mir im Wert sehr gestiegen. Ich will jetzt gar nicht mehr so viel arbeiten, mache ich auch nicht. Also ich komme vielleicht, weiß nicht, pro Tag auf 1 Stunde im Schnitt oder sowas, die ich noch arbeite. Und dann überlegst du dir auch, ja gut, jetzt habe ich eine neue Idee. Ich hätte fast ein neues Projekt angefangen. Will ich jetzt nicht verraten, weil das, vielleicht mache ich es noch, aber da habe ich dann auch gedacht, will ich das jetzt wirklich? Weil dann sitze ich hier wieder und dann muss ich erstmal wieder diese aktive Aufbauarbeit angehen. Und momentan habe ich mich da noch nicht so zu durchgerungen. Aber dadurch ist es so ein bisschen so eine spielerische Betrachtung. Und dann schneidest du wieder einen Zopf ab, dann machst du wieder was anderes und auch mit den Immobilien, dann verkaufst du halt mal eine. Da sagst du die anderen, ja, nee, gut, die lasse ich, die läuft so gut. Ich habe dann super Mieter, das ist alles friedlich, die lasse ich jetzt einfach. Aber nicht mehr so sich an eine Sache so klammern. Das gewöhnt man sich dann schnell ab.
Ja,
Ne?
vor allem, wenn man einmal weiß, wie es geht, dann kann man ja das gleiche Prinzip immer an verschiedener Stelle anwenden. Das ist ja das Geniale, wenn man das Wissen einmal hat und mehrfach durchgeführt und dann das Vertrauen aufbaut, dass man das kann und dass da was bei rauskommt. Also finde ich ganz, ganz umwerfend.
Ja,
Ja,
gerade bei
aber.
Immobilien übrigens, weil das ja wirklich, ich sag mal, Unternehmen sind vielleicht doch immer wieder sehr anders. Du hast wieder ganz andere Kundschaft, du hast wieder andere Wege, wo du sagst, der eine sagt, ich gehe jetzt auf Social Media, der andere sagt, ich mache Ads, der nächste sagt, ich mache SEO, der nächste sagt, ich mache alles. Aber bei Immobilien zum Beispiel ist es ja so, wenn du einmal das Prinzip verstanden hast, natürlich sind die Immobilien immer ein bisschen anders, aber das dann zu beurteilen, das ist ja relativ einfach. Aber dieses ganze Prozedere, diese ganze Herangehensweise, wie kann ich mir das durchrechnen und so weiter, das ist immer das Gleiche, wenn du es einmal verstanden hast. Deswegen machen die meisten, wenn sie es einmal richtig gemacht haben, dann auch weiter und sagen, ja super, jetzt, das wäre ja jetzt verschwendet, wenn ich jetzt nicht weitermache, weil jetzt weiß ich, wie es geht. Die zweite und dritte wird dann ruckzuck abgewickelt. Und das ist eben schön, wenn man das Prinzip einmal durchblickt hat. Und für sich eben so aufbereitet hat, dass man damit auch gut arbeiten kann.
Ja, also das ist toll, man spürt das richtig, deine Erfahrung und die Begeisterung, die da auch rausströmt. Du hast ja auch einen Kurs konzipiert, du bist ja auch sehr begeistert, dein Wissen weiterzugeben. Da kommen wir dann nachher noch drauf zu sprechen. Aber was mich jetzt so interessiert, und das interessiert auch sehr viele Kongressteilnehmer hier, die sind ja oft noch an einer anderen Stelle als du, ja? Und du warst ja auch mal eine Angestellte. Magst du uns kurz erzählen, was hast du gemacht und was musste da passieren in deinem Leben, dass diese Wende gekommen ist und dass du diese Unternehmerin in dir entdeckt hast?
Ja, also ja, vielleicht sogar das einmal kurz vorweg. In meiner Familie gibt es außer mir keine Unternehmer. So, das heißt also, ich komme aus keinem Unternehmerhaushalt. Ich komme aber aus einem Immobilienhaushalt, insofern, als dass mein Vater Architekt war. Der ist jetzt im Ruhestand schon länger. Also der konnte auch sehr früh aufhören zu arbeiten, weil er eben etwas anderes noch nebenbei gemacht hat, erzähle ich gleich. Aber so kam ich zum Thema Immobilien, weil einfach Immobilien, also mein Vater hat seinen normalen Job gehabt und hat dann nach Feierabend hat er mal seine eigenen Bauprojekte gehabt. Aber wirklich so, also nicht nur, ich sag mal, so auf dem Papier als Architekt, sondern wirklich auch richtig so mit eigenen Händen alles gemacht. Demnach war ich als Kind sehr, sehr viel immer auf der Baustelle. Am Wochenende oder abends mussten wir dann helfen, meine Mama und ich. Hund auch mit auf die Baustelle und dann haben wir da, was weiß ich, tapeziert oder irgendwas. Also da gab es immer was zu tun. Und mein Vater hat aber wohl damals gedacht, naja, dem Mädel brauche ich das jetzt nicht zu erklären, was ich hier mache. Der hat halt diese Immobilien dann vermietet und damit eben auch schon passives Einkommen generiert. Aber hat es mir halt nicht erklärt, weil er wahrscheinlich gedacht hat, naja, das ist ein Mädel, die wird jetzt nicht hingehen und hier Mauern hochziehen oder sowas. So. Und was er nicht so weiß, ist so dieses Kaufmännische. Der ist halt Techniker, aber nicht Kaufmann. Und was habe ich dann nachher gemacht? Ich bin nach dem Abi bin ich hingegangen und habe Immobilienkauffrau gelernt, weil ich wollte unbedingt Geld verdienen. Deswegen habe ich gesagt, ja, studieren will ich nicht, ich will Geld verdienen. Ich habe Immobilienkauffrau gelernt, nichts von passivem Einkommen verstanden. Wusste ich nicht, dass es das gibt. Dann habe ich direkt danach den Immobilienfachwirt gemacht. Auch immer noch keine Ahnung, was man mit Immobilien anstellen kann. Ne? Keine Ahnung. So. Und dann habe ich nachher, dann neben meinem Vollzeitjob in der Immobilienbranche, habe ich dann BWL studiert, Schwerpunkt Finanzdienstleistungen. Also Geld und Immobilien. Immer noch nicht verstanden, was los ist, was man da machen
Wahnsinn.
kann. Ich war so in diesem, ja, guten Job haben, ich habe auch gut verdient und so. Da habe ich immer gesagt, ja, ich will mich schon selbstständig machen, aber halt in dem Bereich. Und dann bin ich selbstständige Immobilienmaklerin geworden und Finanzierungsspezialistin. Damals für die LBS, also die Leute dort sind selbstständig als Handelsvertreter, aber du bist ja trotzdem wie in so einem Firmengefüge. Und sowas wie LBS ist ja auch ein Türöffner, kennt jeder. Ja, mein Gott, ja, so und so habe ich, ich habe das damals immer noch nicht verstanden, was ich da eigentlich machen könnte. Und dann kam das Buch von Robert Kiyosaki. Dann habe ich verstanden, ah, es gibt sowas wie passives Einkommen. Und wollte damals eigentlich, ich war ganz kurz davor, dass ich mir ein Eigenheim kaufe. Und also so einfach so, weil das macht ja jeder so. Jeder verdient halt Geld und geht hin und kauft sich mal ein Eigenheim. So war das in meinem Kopf. Und dann habe ich direkt davor dieses Buch in die Hand gekriegt. Und habe verstanden, oh, es gibt sowas wie passives Einkommen, das will ich haben. Und wenn ich mein Geld jetzt nicht ins Eigenheim stecke, sondern stattdessen mir Kapitalanlage Immobilien kaufe, dann kann ich auch dieses passive Einkommen haben. Und so habe ich es dann nachher auch gemacht. Deswegen habe ich auch ruckzuck, weil ich eben eigentlich das Geld gespart hatte fürs Eigenheim, habe ich dann ruckzuck gleich mehrere Immobilien schon von Anfang an kaufen können, schon gleich im ersten Jahr. Und dadurch aber eben auch ganz, ganz viel nochmal so dazugelernt. So wie berechne ich die Rendite? Also welche Zahlen, also du musst ja schon sehr zahlenbasiert denken, ne? Also das ist jetzt, wenn man als Kapitalanlage Immobilien kauft, dann ist das weniger emotional, sondern eher verstandesmäßig. Und das habe ich dann damals alles ruckzuck, eigentlich nach einem Jahr war das schon alles für mich perfekt. Also da habe ich seitdem auch nur noch so Kleinigkeiten nachjustieren müssen. Aber so hat sich das bei mir entwickelt. Und dann habe ich gedacht, ja, du wolltest ja eigentlich immer selbstständig sein. Jetzt bist du eigentlich nur hier Handelsvertreter LBS. Also so toll war es dann nicht mehr. Dann habe ich das 2014 an den Nagel gehangen und habe dann gleichzeitig, jeder kann Immobilien, den Escape Room und den Freizeitclub gegründet. Also
Wahnsinn.
das war irgendwie, und dann, ja, habe ich das alles aufgebaut. Ja.
Also das ist unglaublich. Du musstest nur mit dem richtigen Geist in Verbindung kommen. Also Robert Kiyosaki ist ja wirklich ein Genie, wenn du mich fragst. Also ich habe von dem auch, der hat eigentlich im Grunde bei mir auch den Hebel umgelegt. Und der hat ja dieses Buch geschrieben, Rich Dad, Poor Dad. Das heißt,
Genau.
der arme Daddy, das ist der Studierte und der ist womöglich Professor oder ist angestellt und ist immer in seinem Trott und verdient sein Geld und das kann auch nicht mehr werden. Ist schon ein ehrenwerter Bürger, aber darüber kann es nicht hinausgehen und ist auch im Kopf, in der Denke nicht drin, noch nicht einmal bei einem
Ja.
Professor.
Und da
Und
hat er auch
dann.
erzählt, auch der Steuerberater hat dann immer, wenn er mehr verdient hat, hat der gesagt, ja, dann kaufen Sie doch ein größeres Haus. Also quasi er hat immer mehr verdient, aber auch die Ausgaben gingen natürlich immer höher. Und dann bist du in dem Hamsterrad und bist einfach nur noch schneller unterwegs und hast noch größere Beträge, aber die kommen rein, die gehen wieder raus. Und das ist eigentlich ja auch nochmal so ein wichtiger Effekt, dass man nicht nur das Einkommen anguckt, sondern auch die Ausgaben.
Ja, und das ist ja das große Verdienst von dem Kiyosaki, dass er dann den Rich Dad, also den reichen Vater, der für uns auch der reiche Vater ist, dass er uns mal die Prinzipien klar gemacht hat. Und jetzt hast du schon das Thema Eigenheim angesprochen. Eigenheim ist ja was vollkommen Fatales aus finanzieller Sicht. Magst du uns ein bisschen erklären und wie bist du dann eben zu deinem Reichtum gekommen?
Ja, also der Kiyosaki erklärt das im Grunde damit, dass er sagt, du musst immer prüfen, hast du einen Vermögenswert oder hast du eine Verbindlichkeit. Also Vermögenswert in seiner Welt ist, bringt das Geld rein ins Portemonnaie, aufs Konto, wie auch immer, bringt das Geld rein oder zieht das Geld ab. So, und das Eigenheim bringt das Geld rein? Nein, ne? Es zieht Vermögen ab. Natürlich sparst du dir auf der anderen Seite Mietzahlung. Das behalten wir jetzt mal im Hinterkopf. Aber grundsätzlich ist es eine Verbindlichkeit. Und da gibt es aber eben sowas wie Kapitalanlageimmobilien. Die bringen ja Geld rein. Im Idealfall mehr als sie kosten. Das ist ganz wichtig, weil ich weiß schon, dass ganz viele, die negative Erfahrungen machen, sagen, ja, mein Steuerberater hat gesagt, ich soll mir sowas anschaffen und ich zahle jetzt jeden Monat Geld drauf. Und je mehr ich davon kaufe, desto mehr Geld muss ich draufzahlen, desto mehr muss ich jeden Tag ackern, dass ich das alles bezahlen kann. Also über das reden wir nicht. Bei uns bleibt wirklich am Ende des Monats mehr hängen, als es gekostet hat. So. Und das Eigenkapital, also da gibt es auch genügend Rechenbeispiele. Das Eigenkapital aus, wie du schön gesagt hast, aus finanzieller Sicht rechnet sich nicht. Denn dann ist es emotional, dass man sagt,
Ganz
ja,
genau.
Ne, ich möchte das gerne für mich haben, für die Familie. Wir haben besondere Wohnwünsche, das sowas finden wir nicht als Mietobjekt oder so. Das ist alles völlig in Ordnung. Aber wenn wir das rein rechnerisch betrachten, zahlst du beim Eigenheim in der Regel immer drauf. Warum? Man schaut immer nur den Anfang des Ganzen an. Das heißt, ich gehe hin, wir wenigstens zahlen das so aus der Portokasse, ich nehme also ein Darlehen auf und das zahle ich, ich sage jetzt mal einfach über 35 Jahre ab. Was die meisten vergessen, sie denken dann, danach bin ich ja schuldenfrei. Was die meisten vergessen ist, dass dann aber es wieder losgeht. Die Fenster, Heizung, Küche, Bad, wahrscheinlich schon vorher. Wer hat schon 35 Jahre die gleiche Küche und das gleiche Bad? Aber das will alles dann neu gemacht werden. Fenster musst du irgendwann neu machen, Heizung musst du irgendwann neu machen. Dann kommt irgend so ein verrücktes Heizungsgesetz. Wahrscheinlich jetzt alle sagen, oh nee, hör auf, reden wir gar nicht drüber, aber man muss es ja mal ansprechen. Und dann, was machst du? Du gehst hin und sagst zur Bank, ja, jetzt muss ich die Fenster machen, jetzt brauche ich wieder ein Darlehen. Das heißt, die meisten sind im Grunde nicht nach Ablauf dieser Tilgungszeit, wenn sie das Darlehen zurückbezahlt haben, schuldenfrei, sondern sie haben dann andere Schulden wieder abzubezahlen. Und deswegen hast du im Grunde auch eine Dauerbelastung, ähnlich wie bei der Miete. Was natürlich noch ein Unterschied ist, ist auch immer so, du bist natürlich bei Miete nicht so gebunden wie beim Eigenheim. Da sind wir aber eher wieder so bei emotionalen Faktoren, aber bei manchen, ich sag mal, wenn man sich scheiden lässt oder so, da kennen bestimmt viele, die sagen, oh ja, das ist eigentlich so der größte finanzielle Verlust, dann mit dem Eigenheim, dann soll es möglichst schnell weg. Wenn da ein Interessent ist, dann ist auch der letzte Euro egal. Hauptsache, das Ding ist weg, weil damit so viel Schmerz verbunden ist. Während aus der Mietwohnung ziehst du halt einfach aus, ne? Also, oder aus dem Miethaus oder sowas. Das heißt, auch da kann ein Eigenheim zu größeren finanziellen Schäden führen als jetzt so ein Mietobjekt, wo man drin wohnt. Ne? Aber deswegen, also das ist immer so ein bisschen gefährlich, so diese, ich bin dann immer schuldenfrei. Das ist im Normalfall eben leider so, dass man dann wieder von vorne anfängt. Ne?
Man wird ja auch verführt, Schulden zu machen. Ja, das ist ja das. Und das macht ja auch der Robert Kiyosaki so klar, der Unterschied zwischen Konsumschulden und Schulden, also Darlehen, das ich aufnehme, um damit einen Gewinn zu machen. Ich würde so gern, ich meine, du bist da ja die absolute Fachfrau, du weißt ja, wie man sowas berechnet. Magst du uns mal so einen ganz kurzen Idee geben, wie berechne ich das, dass ich weiß, da kommt von Tag 1 kommt für mich da ein Plus
Ja,
raus, wenn ich die Immobilie kaufe. Worauf muss man da achten?
also gerne. Wir können einfach mal so ein ganz einfaches Beispiel nehmen, das uns jeder folgen kann. Also sagen wir jetzt mal, du hast 100.000 Euro, die du investieren kannst. Wir machen jetzt einfach mal so runde Beträge, ganz einfach. Wir haben jetzt 100.000 Euro. Vielleicht hat ja irgendjemand gerade, was weiß ich, eine Immobilie verkauft oder halt auch lange gespart. Ne? So, wir haben 100.000 Euro. Und jetzt, ich sage mal, das Eigenheim lassen wir jetzt mal außen vor, aber wir gehen jetzt mal tatsächlich in die Kapitalanlagen-Immobilienwelt. So, jetzt kann ich von diesen 100.000 Euro vielleicht irgendeine kleine, nette Wohnung, die ich vermieten kann, kann ich davon kaufen. So, natürlich hast du immer noch Kaufnebenkosten, aber wir machen jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Also insgesamt kostet der ganze Spaß 100.000 Euro. So, sagen wir mal, diese Wohnung bringt 500 Euro Miete ungefähr, dann hast du vielleicht noch 50 Euro, die du selber zahlen musst, weil mal ein Wasserhahn kaputt ist, weil du eben manche Kosten einfach nicht auf den Mieter umlegen kannst, Kontoführungsgebühr, Verwaltergebühr und so weiter, bleiben 450 Euro übrig. Ja? Die kriegst du jeden Monat. So, also der Mieter zahlt dir im Endeffekt nach Abzug aller Kosten jeden Monat 450 Euro. Jetzt hättest du aber auch die Möglichkeit, jetzt kommen wir mal zum Thema Schulden, diese 100.000 Euro so zu investieren, dass du nicht nur die eine Wohnung davon kaufst, sondern du kaufst jetzt drei von diesen Wohnungen. Ja, die sind jetzt alle ganz ähnlich, bringen alle die gleiche Miete. So, das heißt, wir müssen 300.000 Euro berappen. 100.000 Euro haben wir ja. Das heißt, wir müssen 200.000 Euro Schulden machen. Aber dann drei Wohnungen. So, die bringen alle 500 Euro Miete. Das heißt, wir haben 1.500 Euro Miete. Jetzt haben wir gesagt, ungefähr 50 Euro Nebenkosten, die wir nicht umlegen können. Das wäre jetzt bei drei Wohnungen, also dreimal 50 Euro, 150 Euro. Die muss ich nochmal abziehen, dann bin ich noch bei 1.350 Euro, die mir meine drei Mieter in dem Fall dann zahlen. Jetzt muss ich aber natürlich noch die Bank bezahlen. So, wenn wir jetzt mal, rechnen wir einfach mal kurz, also wir haben gesagt, 200.000 Euro haben wir an Darlehen. Wenn wir jetzt mal sagen, also realistisch wäre jetzt so eine Rate an die Bank, Zinsen und Tilgung von 4,5% ungefähr. wäre jetzt momentan
Machen wir mal
realistisch.
5, einfach um auf, da kann man es leichter rechnen.
Ja,
Machen wir mal
dann
5%, da sind wir bei 10.000, ne?
also 200.000 Euro, 0,05. So, und dann durch 12 sind 833 Euro im Monat. Ne? So, das heißt, allerdings, da muss ich gleich noch was Wichtiges zu sagen, weil du hast jetzt, das ist jetzt, das ist super, dass du das gerade sagst, da erklär mir das gleich mal. Also, jetzt haben wir, sagen wir mal, 830 Euro, müssen wir jetzt noch abziehen, 1000, jetzt habe ich den Taschenrechner wieder aufgemacht, was habe ich gesagt, 1350,
1450, na,
1350,
1350, ja.
genau, minus 830, bleiben 520 Euro übrig. Also es ist auf jeden Fall mehr als vorher. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger, es kommen noch zwei wichtige Punkte. Ein ganz wichtiger, wenn das Darlehen von 200.000 Euro mal abbezahlt ist, ja, das dauert auch, ich sag mal, 35 Jahre. Gehört dir dann eine Wohnung oder gehören dir dann drei Wohnungen? So, das heißt, da haben wir schon mal Unterschied 1. Und jetzt ist noch eine ganz wichtige Sache, weil du hast jetzt eben gesagt, ah, machen wir mal 5%. Und ich habe gesagt, wir machen 4,5. Jetzt lass uns noch mal rechnen mit 4,5. Wir nehmen jetzt 200.000 mal 0,04. Jetzt habe ich mich vertippt. Ah, 0,45 durch 12 macht nur 750 Euro.
Was,
Wir haben
so
also
ein Unterschied macht es aus?
80 Euro jeden Monat Unterschied. Das sind im Jahr knapp 1000 Euro Unterschied. Und das
Wow.
ist zum Beispiel, jetzt haben wir wirklich ein ganz wichtiges Learning, jetzt durch Zufall haben wir beide das jetzt erarbeitet. Denn bei einer Kapitalanlageimmobilie gelten andere Gesetze als bei einer Eigenkapitalimmobilie. Eigenkapital, Eigenheimimmobilie. Also,
Eigenheimimmobilie, ja.
wenn ich die Immobilie selber nutze, dann haben wir gesagt, ist nach Robert Kiyosaki eine Verbindlichkeit, die kostet nur Geld. Das heißt, da sind Schulden tatsächlich schlecht, so wie wir auch meistens erzogen sind. Wir Deutschen, Schulden sind schlecht. Wenn du sie machen musst, schau, dass die schnell wieder weg sind. Das ist da auch tatsächlich richtig, weil es kostet einfach nur. Und wenn man sich mal zusammenrechnet, was man an Zinsen für eine Immobilie im Laufe der Zeit so alles bezahlt, wenn man das mal aufsummiert, dann ist das ganz schön viel Geld. Wenn du jetzt aber eine Kapitalanlageimmobilie hast, wo der Mieter dir ja die ganze Zeit dein Darlehen abbezahlt und du, so wie ich gerade erklärt habe, durch das Geld der Bank, hast du wie, man nennt das dann Fremdkapitalhebel, du hast wie einen Hebel, dass du mehr Einnahmen hast. Du hast zwar mehr Verbindlichkeiten in Form von Schulden bei der Bank, aber du hast auch mehr Einnahmen. Dann macht das Sinn, unter dem Gesichtspunkt ein Darlehen aufzunehmen, ganz anders als beim eigengenutzten Objekt. Und das Spannende ist, du solltest im Falle einer Kapitalanlageimmobilie die Rate an die Bank immer so niedrig wie möglich halten. Und lieber zahlst du es länger ab, aber es bringt dir ja trotzdem unterm Strich jeden Monat Geld. Selbst, also manche sagen dann, ja, Steffi, aber wenn ich das dann mal, wenn ich mal nicht mehr bin und meine Kinder erben das dann, wie ist denn das dann? Ich sage, ja, werden die sich beschweren, wenn sie jeden Monat durch das Objekt Geld rausbekommen? Nee, ich sage, ja, und wenn dann die Schulden noch länger laufen, aber trotzdem jeden Monat Geld kommt? Nee, ich sage, ja, gut, dann haben wir ja gar kein Problem, oder? Das heißt, da ist es gar nicht so schlimm, wenn das Darlehen länger läuft. Das Schöne ist, wenn ich, also jetzt komme ich auf unser Beispiel zurück. Du hast jetzt gesagt, ah, mach mal 5%. Ich habe gesagt, mach mal 4,5. Besser wäre eigentlich nur 4. Weil dann hast du jetzt schon jeden Monat mehr Geld raus, womit du zum Beispiel, wenn du das sparst, kannst du die vierte Immobilie kaufen in unserem Beispiel. Oder du kannst sagen, ja gut, ich wollte ja schon immer mal eine Weltreise machen. Oder ja, ich wollte eigentlich schon immer nur noch halbtags arbeiten. Oder wollte schon immer einen Porsche in der Garage stehen haben. Ne? Also das ist das Spannende. Da kommen wir jetzt dann im Grunde so zur Kür, ja, bei den Immobilien, weil man weiß, wie es geht und weiß, wo ist das Augenmerk drauf. Natürlich wird die Bank nicht sagen, ja komm, 1% für alles und damit sind wir zufrieden. Ne? Das ist auch klar. Aber wenn du weißt, wie du mit den Banken sprechen musst, wie du es schaffst, diese Rate runterzubringen, um jeden Monat, jetzt hatten wir eben schon bei einem halben Prozent 80 Euro jeden Monat raus, über Jahre. Wir reden ja wirklich über Jahre. So, jetzt ist noch was Schönes beim Immobilienmarkt. Die Mieten steigen. Die steigen, steigen, steigen. Du kannst zurückgucken, die sind immer gestiegen und sie werden weiter steigen. Wir brauchen Wohnraum in Deutschland. Wir haben viel zu wenig Wohnraum. Die Nachfrage Die ist absolut gegeben. Ja? So, das heißt, die Mieten, wenn ich jetzt alleine schaue, ich habe manchmal einen Mieterwechsel nach 2 Jahren und da habe ich plötzlich 100 Euro jeden Monat mehr Miete. Für genau das Gleiche, nur ein anderer Mieter. Ja? So, das heißt, dann ist ja das, was jeden Monat übrig bleibt, ist vielleicht in 2 Jahren schon wieder nochmal gestiegen. Einfach nur durch erhöhte Miete. Ja? Das heißt, du musst einfach nur wissen, wie die Zahlen funktionieren und so kannst du dir dann wunderbar ein passives Einkommen mit Immobilien aufbauen. Und das ist das Schöne, das gelten ganz andere Gesetze als beim Eigenheim.
Also das ist ja wirklich fantastisch, wie du uns das jetzt erklärt hast. Das ist so greifbar, wie du das jetzt uns aufgedröselt hast, auch mit dem, was man da an laufenden Kosten hat im Monat. Und das Besondere an dir ist, also du lässt dich gar nicht erst auf das Spiel ein, dass man denkt, ach, dann muss ich so eine hohe Schulden aufnehmen und dann bin ich, also dann habe ich monatliche Kosten. Und darauf lässt du dich gar nicht ein, sondern du machst von vornherein ein Konstrukt, wo pro Monat von Tag 1
Ja.
etwas für dich übrig bleibt. Und da hast du auch ein geniales Instrument entwickelt. Magst du uns das auch noch erzählen,
Ja,
deinen
klar, gerne. Also,
Top-Rechner?
meinst du den Renditerechner,
Ja.
ne? Genau. Also, mein Renditerechner ist entstanden übrigens, als ich meine allererste Wohnung gekauft habe. Da habe ich gedacht, ich bin so ein Excel-Fan. Ne? Habe ich gedacht, ich mach so eine Excel-Tabelle. Was ist denn alles wichtig? Und habe ich geguckt, okay, was muss da alles rein? Habe das alles eingetragen, schön mit Formeln hinterlegt. Und dann habe ich auch so, wer erzählt, gleich im ersten Jahr schon mehrere Immobilien gleich gekauft. Habe ich alles schön so durchgerechnet. Und habe ich mir den irgendwann so ein bisschen hübsch gemacht, da meine Excel-Tabelle und so weiter. Das mag ich dann auch. Das soll auch ein bisschen nett sein. Dann drucke ich es mir aus, tue es in Ordner oder speichere das ab. Inzwischen mache ich keine Ordner mehr. Und dann habe ich immer, dann kam ja jeder kann Immobilien, habe ich gedacht, weißt du was? Es heißt immer, gib das Beste, was du hast, gibst du raus. Und das Beste, was ich habe, ist dieser Renditerechner. Dann habe ich ihn richtig schick gemacht, so richtig so, dass man muss nur ganz paar Felder befüllen, die sind dann noch gelb hinterlegt, dass wirklich jeder weiß, okay, wenn ich die alle eingetippt habe, dann funktioniert das auch. Und so kannst du halt jede Immobilie innerhalb von einer Minute kalkulieren, ob sich, also selbst wenn man jetzt irgendwo eine Anzeige sieht, lohnt sich das überhaupt, da anzurufen oder nicht? Ne, so, dafür ist es gedacht. Bis hin zu, man hat die Immobilie gekauft, hat wirklich die endgültigen Zahlen und kann die da eingeben. Und ich mache das auch immer, wenn sich irgendwas verändert. Ich sag mal, die Miete zum Beispiel, ich habe einen neuen Mieter, kriege mehr Miete. Dann kopiere ich das Tabellenblatt und trage das nochmal ein mit der neuen Miete. Und dann freue ich mich und denke, oh, super, es ist ja noch mehr übrig. Also ja, das habe ich entwickelt. Und das ist auch übrigens, weil wir schon über den Kurs vorhin kurz gesprochen haben, ist dann natürlich auch mit dabei. Also der Renditerechner ist, also mir macht das immer total Spaß, damit zu rechnen, weil man eigentlich immer Anlass für Freude hat dann. Und wenn man jetzt sieht, das lohnt sich überhaupt nicht, ja gut, dann hast du aber keine Zeit in irgendeine Immobilie gesteckt, die sowieso das nicht gebracht hätte.
Ja, du hast da dieses Werkzeug sozusagen, das steht an in so einer Schlüsselposition, weil du kannst da die Daten einspeisen und dann weißt du, kommt Plus oder Minus für mich monatlich dabei raus. Und wenn Minus dabei rauskommt, dann ist das kein Projekt für mich, dann kommt
Genau.
es weg. Und du lässt dich nur auf Projekte ein, wo eben Plus bei rauskommt und gibst uns dieses Handwerkszeug an die Hand, wo wir das selber überprüfen können. Finde ich vollkommen genial. Das heißt, das ist ein Grundprinzip, dass wir uns auf Minusgeschäft von Haus aus nicht einlassen.
Absolut, 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 absolut.
Toll.
Ich habe einmal, das kann ich aber nur erzählen, einmal habe ich eine Immobilie gekauft, die war so ungefähr plus minus null. Also es war kein Minus, aber es war jetzt auch kein Plus, wofür du eigentlich was kaufst. Da habe ich aber gewusst, weil ich damals, das war in Landsberg, zu der Zeit habe ich da auch gewohnt und das war gerade wirklich, es war absolut klar, die Preise werden steigen. Da habe ich gedacht, okay, also solange es mich jetzt nichts kostet und ich das in 1, 2 Jahren mit Gewinn verkaufen kann, dann lohnt sich's ja doch. Und das war die einzige Ausnahme und das hat sich sehr gelohnt, das so zu machen. Also wenn man sowas schon weiß, manch einer kriegt ja mit, dass, was weiß ich sag mal, wenn zum Beispiel die S-Bahn weiter ausgebaut wird, dann entsteht irgendwo mehr Nachfrage. Wenn du da vorher dort was kaufst und dann einfach die 2, 3 Jahre lässt es halt plus minus null laufen und kannst dann mit großem Gewinn wieder verkaufen, dann lohnt sich's auch. Aber ansonsten kein Minusgeschäft, auf gar keinen Fall.
Ja, sehr interessant. Ja, wenn jetzt zum Beispiel, das gibt es ja jetzt zurzeit wahnsinnig viel, es wird ja auch unglaublich viel vererbt zurzeit, ne? Dieser Generationenaustausch findet ja gerade statt. Und es gibt auch viele Leute, die Kinder sind schon aus dem Haus, das Haus ist zu groß geworden, sie wollen sich verkleinern oder wollen noch mal eine Weltreise machen und möchten das Haus verkaufen. Und jetzt haben sie aber eigentlich ihr ganzes Leben lang Geld verdient. Ja. Und jetzt haben sie plötzlich da so einen Riesenbatzen Geld und wissen nicht, wie sie dieses kostbare Geld versorgen sollen, dass das auch sicher verwahrt ist und idealerweise auch Rendite abwirft. Hast du da irgendwelche Ratschläge für uns, wie wir damit umgehen können?
Ja, also gut, ich komme aus einer sehr immobilienträchtigen Familie. Da wird es natürlich jetzt wieder naheliegen, dass man sagt, ja, dann ist doch eigentlich super, wenn du quasi aus der einen Immobilie dann eine machst, aus der, ich sag mal, Verbindlichkeiten-Immobilie. Laut Kiyosaki machst du jetzt eine Vermögenswert-Immobilie nach Kiyosaki. Also das wäre jetzt was, was bei uns in der Familie absolut gang und gäbe ist, was für jeden klar ist, dass das eigentlich ein super Weg ist. Ich muss aber auch dazu sagen, also wir sind zwar alle sehr immobilienlastig, ich würde niemandem empfehlen, komplett zu 100% in Immobilien zu gehen. Ne? Das ist völlig, völlig verrückt, das ist wahnwitzig, das zu machen. Wir brauchen ja auch immer mal schneller verfügbares Geld oder wollen vielleicht auch mal gewisse Chancen mitnehmen oder es sind ja einfach auch andere Märkte, die auch sehr langfristig, ich sag mal, ETFs oder sowas ist zum Beispiel für Einsteiger ja auch ein schönes Thema. Also sowas habe ich auch und ich würde auch niemandem sagen, jetzt nimm das Geld daraus und tu es in Immobilien oder sowas, sondern misch durch. Es gehören Immobilien dazu, es gehört auch ein bisschen Kryptowährung dazu, es gehören sowas wie Aktien, ETFs dazu. Das finde ich persönlich ganz wichtig, auch einfach mal hier einmal zu sagen. Ja, ich will nicht sagen, nur in Immobilien. Aber gerade Immobilien sind ja etwas, wir sind da gewöhnt, mit großen Werten zu hantieren. Und der springende Punkt ist, wenn du jetzt, nehmen wir mal wieder unsere 100.000 Euro. Wenn jetzt jemand was zu verkaufen hat, ist 100.000 Euro wahrscheinlich eher noch wenig. Ne? So, das heißt, wahrscheinlich haben wir eher jetzt Zuhörer, für die das interessant ist, die vielleicht größere Beträge noch haben. Wenn die ihre Immobilie verkaufen, sagen wir einfach mal, haben sie mehrere 100.000 Euro. Wenn du jetzt davon Aktien kaufst oder ETFs, kaufst du die in genau dem gleichen Wert. Sprich, du hast 100.000 Euro, also kaufst du Krypto 100.000 Euro oder Aktien 100.000 Euro oder 50-50. Mit Immobilien hast du diesen Hebel, den ich vorhin erklärt habe, diesen sogenannten Fremdkapitalhebel, den hast du eigentlich bei keiner anderen Anlageform, dass du also quasi das Geld der Bank benutzen kannst, um damit dein Geld nochmal zu hebeln und mehr zu verdienen. Jetzt würde ich vielleicht auch sagen, ich sage mal, je älter jetzt jemand ist, ja, dann kaufst du eben vielleicht dann nur zwei Wohnungen. Weil manche fühlen sich einfach dann nicht mehr wohl, dann so spät, nachdem sie jetzt die ganze Zeit vielleicht im Eigenheim war, so spät jetzt noch so viel Schulden zu machen. Das ist für viele ja auch befremdlich, ne? Aber dann könnte man zumindest sagen, gut, dann mach doch halb-halb so und nutzt zumindest so ein bisschen diesen Hebel aus. Und wie gesagt, wenn man das dann vererbt, da wird sich keiner beschweren, wenn er irgendwas vererbt bekommt, wo jeden Monat Geld reinkommt. Ja? Also deswegen, ich halte es für sehr sinnvoll und wir haben bei Immobilien natürlich auch echte Werte. Das heißt, es kann jetzt keiner einfach den Strom ausmachen und die Immobilie ist weg. Ja, oder weiß nicht, einfach auf den roten Knopf drücken. Und ich sag mal so Zypern zum Beispiel damals, ne, als die Geld, also die Girokonten dann angezapft wurden oder so. Bei einer Immobilie, das Einzige, was passieren kann, was auch schon mal passiert ist, ist, dass der Staat natürlich dann versucht hat, in Form von Zwangshypotheken sich daran irgendwie zu bereichern. Aber wenn man das zum Beispiel mal durchrechnet, der Vergleich, als das passiert ist, das war ja 1948, wo die Sparer im Grunde fast komplett enteignet wurden. Da waren nur noch 6,5% von dem Geld, was du vorher hattest, hattest du dann danach noch nach dieser Währungsreform. Und 4 Jahre später hat man gemerkt, ach, Moment mal, die Immobilienleute, die haben ja alle immer noch ihre Immobilien. Na, das ist ja was. Den anderen können wir nichts mehr wegnehmen, die haben wir schon enteignet. Na, aber jetzt gehen wir mal an die Immobilienbesitzer. Und was hat man gemacht? Man hat dann eine Zwangshypothek eingetragen. Das ist also wie ein Darlehen, was du aber nie bekommen hast, was du aber abbezahlen musst an den Staat. Und da hat man gesagt, gut, dann nehmen wir jetzt mal die Hälfte vom Wert deiner Immobilie und das zahlst du über 30 Jahre ab. So, und jetzt können wir uns wieder überlegen, was ist jetzt der größere Schaden von einem Tag auf den anderen von 100 auf 6,5% oder innerhalb von 30 Jahren, wo ja auch die Kaufkraft sich ganz anders entwickelt. Du kannst, ich sag mal, früher waren 10.000 Euro viel, heutzutage sind 100.000 Euro vielleicht das gleiche Verhältnis. Was du über 30 Jahre abzahlst, die Hälfte von deinem Immobilienwert. Das heißt, selbst wenn der Staat sowas machen würde, stehst du immer noch besser da, als wenn du das Geld irgendwo aufs Konto legst oder vergleichbare Werte anschaffst. Also deswegen, ja,
Also
also
lässt dich davon nicht beeindrucken.
überhaupt nicht, überhaupt nicht. Und es gibt auch so den schönen Spruch, es gibt viele Millionäre und es gibt viele Milliardäre. Und die Millionäre, die sind mit Immobilien reich geworden und die Milliardäre mit Immobilien und Unternehmen. Also lass uns doch da mal uns aufmachen. Na, also, aber um jetzt das einfach mal, also jeder, der ein großes Vermögen besitzt, hat da auch Immobilien mit im Portfolio. Also es gibt eigentlich da keine Ausnahmen, weil irgendwann ab einem gewissen Betrag sind Immobilien einfach etwas, was für uns normale Leute noch handelbar ist, was man verstehen kann. Ja, weil ich sag mal, ich hätte jetzt ein Thema, wenn ich jetzt irgendwie 300.000 Euro in Kryptowährungen oder Aktien investieren sollte. Immobilien verstehe ich dann eher, ne? Weil wir wohnen ja alle, ne? Jeder von uns hat schon immer gewohnt. Und weiß auch, was ist da wichtig, auf was muss ich da achten. Ne? Es sollte kein Schimmel sein und naja, diese typischen Sachen.
Ja, super. Also genial, wie du einen da mitreißt, dass man merkt, dass was, wie du übersprudelst, was das für eine Freude für dich ist, das auch ja, weiterzugeben, Leute zu begeistern, auch in diesen Reichtum einzutreten. Und du bist so hands-on, so, das ist alles so konkret bei dir. Ganz, ganz klasse. Und du gibst ja auch Handwerkszeug uns an die Hand, zum Beispiel mit diesem Rechner. Und du hast auch einen Kurs gemacht. Magst du uns kurz erzählen, worum geht es in diesem Kurs?
Ja, der Kurs, der ist im Grunde das Produkt. Ich habe ja auch früher viel Coachings angeboten und habe dann auch dazugelernt, wo stehen die Leute, die jetzt wirklich nur sagen, hey, Immobilien sind interessant, aber außer wenn überhaupt ein Eigenheim, auch das vielleicht teilweise gar nicht. Außerdem habe ich noch nie mit Immobilien Berührung gehabt. Und dann habe ich aus dem Ganzen, also das ist jetzt im Grunde die zweite Version schon von meinem Videokurs, weil am Anfang habe ich einfach so von mir heraus, habe ich dann überlegt, als ich angefangen habe, gut, was müssen die Leute wissen? Und jetzt Version 2 ist wirklich mit allem, was ich auch gelernt habe in dem Zusammenarbeiten, eben mit den Coaches, mit Leuten aus Interviews, die Fragen gestellt haben und so weiter, wo ich einfach weiß, okay, wo muss ich die Leute abholen, die wirklich einfach sagen, das ist interessant, aber ich habe keine Ahnung und ich will es lernen. Und so ist der Kurs aufgebaut. Das sind 7 Module. Fängt an mit erstmal, was sind überhaupt ein paar wichtige Vokabeln, ja? Oder wie hoch, was ist eine Grunderwerbsteuer, wie hoch ist die so normalerweise? So ganz einfache Sachen über, in welcher Region sollte ich denn suchen? Also für mich ist wichtig, ich gebe gar nichts vor, weil jeder soll es selber lernen und jederzeit wieder selbstverantwortlich anwenden können. Und wenn es 5 Jahre dazwischen liegen, soll derjenige wirklich die alten Unterlagen und Videos rauskramen können und gucken, ah ja, okay, so war das, ich kann es wieder selber machen. Deswegen vermittle ich auch nichts. Also ich weiß, dass andere das gerne machen, aber das mache ich nicht. Und deswegen bringe ich dann auch bei, welche Region ist denn zukunftsträchtig? Weil du willst ja auch in 30 Jahren dann noch eine Miete bekommen und nicht nur in den nächsten 3 Jahren. So, da geht es um die Suche nach dem richtigen Objekt. Also was muss das Objekt alles können? Tipps, Tricks, auch so, ich sag mal, einfach im Umgang mit Makler und so weiter. Dann Finanzierung. Ganz großer, ganz wichtiger Baustein. Wir haben ja eben beide da schon ein bisschen was rausgearbeitet, ja. Und da muss man wirklich viel zu wissen, dass es gut funktioniert und dass man auch auf Augenhöhe mit dem Finanzierer reden kann. Dann geht es, ja, gut, Kaufvertrag. Das ist meistens das Wichtigste, so emotional, aber getan ist eigentlich alles. Also das ist mal ganz witzig. Also mal ganz aufgeregt, aber eigentlich passiert dann nicht mehr viel. Und dann geht es an die Vermietung. Bis hin zu, es ist wirklich alles fertig. Man hat sein passives Einkommen jeden Monat auf dem Konto. Und dann gebe ich noch so einen kleinen Ausblick. Du musst ja dann noch so ein paar Sachen musst du noch machen, wie Nebenkostenabrechnung, zum Beispiel nur einmal im Jahr. Und da gebe ich dann noch so einen kleinen Ausblick, dass man einfach weiß, okay, diese 5%, was ich gesagt habe, die noch aktiv sind von dem Geld verdienen mit Immobilien, was muss ich dafür können? Und dann kann man das, wenn man sagt, jawohl, jetzt hat es mich gepackt, jetzt habe ich es gelernt, kann man das beliebig häufig wiederholen.
Wahnsinn.
Genau.
Ja, du hast für die Kongressteilnehmer einen sehr, sehr großzügigen Rabatt eingerichtet, einen Geschenkcode. Und das, also, wenn man mit diesem Kurs an den Punkt kommt, dass man von Tag 1 500 € im Monat dazu verdient und der Kurs kostet 500 €, dann würde ich sagen, ist er immer noch geschenkt. Und du tust das für unsere Kongressteilnehmer nochmal ermäßigen. Und zwar sehr großzügig.
Ja, finde ich auch. Also wenn das jetzt eine Hürde ist, dann sind Immobilien nicht das Richtige, wie ich immer so sage, ne?
Ja, ganz
Ja.
toll. Schaut euch das unten an, das ist unten verlinkt. Der Kurs, der ist zu einem Preis, das ist fast ein Witz, aber das ist unglaublich, was da für ein Wissen drin ist. Und der Rechner, dieser Immobilienrechner, ist auch noch mit dabei, gell? Ja.
Jetzt, aber ich habe dich gerade ganz kurz nicht gehört. Aber der ist auch dabei, hast du wahrscheinlich gesagt, ja.
Ja, der Immobilienrechner ist auch mit dabei, ne?
Genau, der ist auch mit dabei. Auf jeden Fall auch ganz viele. Ich habe ja so Checklisten so Handwerkszeug, ne, so ein paar Tools und so weiter, so ein paar Vorlagen und so weiter.
Ja.
Genau. Also der Kurs ist jetzt so günstig mit dem Rabatt. Also das hat auf jeden Fall jeder im ersten Monat wieder raus. Also das ist wirklich keine Hürde.
Ja, also was kostet der dann? 147 Euro. Das
147
ist wirklich
Euro.
unglaublich. Das ist ja fast geschenkt. Leute, holt euch den Kurs, schaut euch das mal an und lasst euch einfach nur mal von diesem Geist inspirieren, der da durchweht durch diesen Kurs. Dieses unternehmerische Denken, jeder kann das und man kann klein anfangen und wir lassen uns nur auf gute Geschäfte ein. Minusgeschäfte ist nicht. Also.
Genau. Ganz genau, ganz wichtig. Ja, also wir gehen doch nicht arbeiten für unser Besitztum. Also so weit kommt es doch. Nee,
Ja, das war
nee.
super.
Ja, auch noch, entschuldige, aber was mir gerade noch einfällt, weil
Ja,
jetzt vielleicht
klar.
manch jemand sagt, ja gut, aber 100.000 habe ich nicht. Jetzt hat die da die ganze Zeit von 100.000 erzählt. Also so viel braucht es auch nicht. Ne? Also ich sage mal so, naja, vielleicht so 20, 25.000 Euro wäre schon schön, wenn man die irgendwie hat für den Anfang. Man kann auch, wenn man bei der Bank ansonsten gut situiert ist, mit einem guten Einkommen und so weiter, kann man auch mit weniger starten. Das muss man dann einfach für sich eruieren. Aber um das wirklich so ganz lässig alles zu machen, so 20, 25.000 Euro, das wäre schon ganz gut. Das wollte ich vielleicht noch. 100.000, also davon kannst du wirklich dann drei Immobilien anzahlen.
Ja, die Faustregel ist ja, dass man 30.000 Eigenkapital einbringt, ne, und den Rest leihen die Banken dann auch relativ
Ja,
easy.
in unserem Be Beispiel jetzt eben, ne? Ja,
Und
also.
jetzt gibt es, du hast ja bei der LBES gearbeitet, ne, bei der Landesbausparkasse. Ist das noch attraktiv, dass man zum Beispiel, ich sage mal, ich habe jetzt 20.000 Euro übrig, die lege ich jetzt in die Landesbausparkasse ein oder in eine Bausparkasse und erhöhe dadurch mein Eigenkapital? Ist das
Ja, du
nicht
meinst
mehr
den typischen
einfach?
Bausparvertrag, ne? Also nein, nicht für das, was wir machen. Also wenn du jetzt ein Eigenheim hast und willst jetzt irgendwie nebenbei, ich sag mal, manche kriegen ja auch noch sowas wie vermögenswirksame Leistungen oder sowas und willst schon mal sparen dafür, dass irgendwann die Fenster dann wiederkommen oder so, da kann man drüber reden, ne? Da macht es schon Sinn. Aber für das, was wir hier machen, ist der Bausparvertrag viel zu teuer tatsächlich, weil der kostet auch eine Abschlussgebühr und so weiter. Wenn man das dann wieder draufschlägt, ich habe das früher alles durchgerechnet, ich habe ja gekauft, als ich bei der Bausparkasse war und ich habe damit nicht finanziert, weil es zu teuer gewesen wäre. Was auch ein Thema ist, wir haben ja eben rausgearbeitet, die Rate an die Bank entscheidet direkt darüber, wie viel Geld du am Ende des Monats dann tatsächlich übrig hast. Und diese Raten, die sind von Anfang an beim Bausparvertrag relativ fest vorgegeben. Immer je nach Tarif, aber meistens fest vorgegeben und die sind sehr hoch. Dadurch ist es für uns unattraktiv. Wollen wir nicht. Lieber
Ja,
kaufen wir
super.
dann eine neue Immobilie, ne, wenn wir die Rate niedriger halten, sparen ein bisschen das Geld und kaufen dann die nächste Immobilie. Oder hören halt auf mit 40 Stunden die Woche und machen nur noch 25 Stunden die Woche arbeiten oder sowas. Ne?
Toll. Ja, vielen Dank. Das war ein großartiges Gespräch mit dir. Sehr viel gelernt in kurzer Zeit und auch so dieser Unternehmergeist finde ich so inspirierend. Leute, ihr könnt das und ja, holt euch den Kurs, schaut es euch an, lasst euch inspirieren. Vielen, vielen lieben Dank, Stefanie. Es war ganz toll, mit dir zu sprechen. Wünsche dir alles Gute.
Vielen, vielen Dank, Antonia. Also mir hat es auch total Spaß gemacht und ich hoffe ganz doll, dass wir jetzt viele mitnehmen konnten, die sagen, ach oh Mensch, super, jetzt bin ich richtig motiviert, jetzt habe ich Lust auf das Thema und ja, das würde ich mir sehr wünschen, würde mich sehr freuen. Also vielen, vielen lieben Dank.